Ein Zitat aus dem Rinzai Rocco. Wenn du dir ein Karma schaffst, indem du versuchst, Buddha zu suchen, dann wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Das steht im Rinzai Rocco, das ist aber nicht von Rinzai selbst. Er zitiert einen anderen Meister, dessen Name mir entfallen ist. Wenn du dir ein Karma schaffst, indem du versuchst, Buddha zu suchen, dann wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Eigentlich ist Buddha zumindest im Mahayana dazu da, uns zu befreien. Oder bei der Befreiung zu helfen. Deswegen schmücken wir ihn mit Blüten. Und wenn er gut ist, dann fallen die Blüten ab. Wenn nicht, bleiben sie kleben. Das ist eine Geschichte im Vimalakirti Sutra. Da gibt es die Geschichte, wo die Shravakas von Blüten übergossen werden und die Blüten bleiben an ihnen haften. Und weil sie das schmückt, benutzen sie ihre übernatürlichen Kräfte, um diese Blüten loszuwerden. Und es klappt nicht. Sie bleiben weiter kleben. Nur die Bodhisattvas, die später kommen, ein bisschen weiter sind, haben das Problem nicht. Warum ist das ein Problem, wenn die Blüten an mir kleben? Warum brauche ich übernatürliche Kräfte, um die loszuwerden? Das symbolisiert das unterscheidende Denken. Die Shravakas in den Mahayana-Schriften meistens als unterlegen dargestellt und nicht richtig geistig entwickelt, ein bisschen beschränkt, haften an ihrer Vorstellung von Reinheit. Und ihre Vorstellung von Reinheit ist, dass alles, was schön ist, Anhaftungen erzeugt. Also eben auch Blütenblätter, schöne Blütenblätter. Und deswegen muss man die loswerden. Mit den übernatürlichen Kräften. Blöd nur, wenn man es nicht hinkriegt. Und gemeint ist damit eigentlich, würde ich mal sagen, dass sie sich von dieser Vorstellung nicht trennen können, von dieser Vorstellung, dass etwas schön, hässlich, rein, unrein ist, sondern dass sie immer noch in diesem dualistischen Denken verharren. Über den Buddha gibt es ja die Geschichte der Versuchung in der Wüste, hätte ich fast gesagt. Also es ist nicht die Versuchung in der Wüste, wie wir sie aus der Bibel kennen, aber es gibt die Geschichte, wo Mara, also vielleicht ein bisschen das Gegenstück zum Teufel im Christentum, der Verführer, auftaucht und Jungfrauen vorbeischickt, die ihn mit Blüten bestreuen. Mit dem Hintergrund, ihn von seinem Weg zur Befreiung abzubringen. Und der Buddha schaut die Blumen nur an, die auf ihn regnen und verwelken sofort. Daher kommt diese Geschichte. Oder vielleicht der Wunsch der Shravaka, dass sie diese Blüten sofort abstreifen können, von ihnen abfallen. Wie gesagt, die Bodhisattvas haben das Problem nicht. Da fallen die Blüten, genauso wie wir eben gesehen haben, selbst runter, weil ihr Denken nicht so ist. Weil sie diese Unterscheidung nicht mehr pflegen. Trotzdem ist der buddhistische Weg, wenn man ihn mal als Religion ansieht, so ausgelegt, dass man Buddha suchen muss, die Unterweisung Buddhas suchen muss, um Befreiung zu erlangen. Das ist letztlich in jeder Religion so, denke ich, zumindest auch im Christentum. Es gibt Lehren für das breite Volk, für Leute, die nicht viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und die auch wahrscheinlich keinen sehr großen Nutzen aus dieser Religion ziehen können. Und es gibt tiefere Lehren für Leute, die bereit sind, genügend Energie, genügend Zeit, genügend Lebenskraft in diesen Weg reinzustecken. Ganz interessant in dem Zusammenhang, was Buddha suchen bedeutet, ist vielleicht die Geschichte von der Schale und dem Gewand des Buddha. Kommt ja in einigen Hoans auch vor. Und ziemlich bekannt ist die Geschichte vom sechsten Patriarchen, der diese Schale und dieses Gewand bekommt, das Zeichen der Dharma-Übertragung, und damit nach Süden zieht und daraufhin verfolgt wird von den anderen Mönchen des fünften Patriarchen, die der Meinung sind, dass er das entwendet hat, widerrechtlich an sich genommen hat, dass er es geklaut hat, dass er es nicht verdient. Und die dann versuchen, dem nachzujagen und sich das zurückzuholen. Eigentlich nur ein Symbol für die Dharma-Übertragung. Vollkommen sinnlos, dem nachzujagen. Und wenn man sich anguckt, woher das eigentlich kommt, diese Tradition, dann ist es so, dass der in den Zen-Schriften immer hochgeehrte Kashyapa mit Shakyamuni Buddha anscheinend mal ein Gewand getauscht hat. Der Buddha hatte nämlich eins, was ziemlich abgetragen war. Fadenscheinig, so wie das hier. Und was nicht mehr so bequem war. Und hat bei Kashyapa gesehen, dass er ein angenehmeres hatte. Und die haben dann getauscht. Trikots getauscht. Das heißt, Kashyapa hat sein schönes Gewand dem Buddha gegeben, was ein bisschen besser war. Und der Buddha hat ihm dafür sein Gewand gegeben. Und abgeleitet hat Kashyapa dann daraus, dass er der Nachfolger des Buddha ist. Dass er die Dharma-Nachfolge gekriegt hat. Ich habe das Gewand gekriegt. Ich bin sein Nachfolger. Und ich bestimme, wie es mit dem Orden weitergeht. Sehr hinterfragbar. Also soweit bekannt aus den Pali-Schriften hat der Buddha keinen Nachfolger ernannt. Es gab einige Kandidaten, Shariputra und Moggallana, die sind aber zum Bedauern des Buddha vor ihm gestorben. Es gab noch jemand, der das gerne werden wollte, sein Vetter Devadatta, der das dadurch versucht hat zu schaffen, dass er die Lehre etwas strenger ausgelegt hat, weil er festgestellt hat, es gibt Leute, die einen Hang zum Asketischen haben und denen diese sanfte Lehre des Buddhas und diese selbstbestimmte Lehre, die eben auch viel Eigenverantwortung verlangte, die das nicht so mochten, die eigentlich eher klare Regeln wollten, ganz klare Regeln, und dass Sachen einfach vollkommen klar sind. Zum Beispiel Fleisch essen. Wird heutzutage im Mahayana allgemein anerkannt, dass man das nicht darf. Das ist aber eine spätere Hinzufügung. Im ursprünglichen Buddhismus war es offensichtlich so, dass die Mönche mit ihrer Schale auf Bettelgang gingen und dann das bekamen, das gegessen haben, was sie bekamen. Einzige Ausnahme war, sie durften dann kein Fleisch essen, wenn sie wussten, dass das Tier explizit für sie getötet worden war. Weil es dann einen karmischen Zusammenhang gibt. Ansonsten, wenn es Fleisch gibt, auf dem Bettelgang, dann musste das auch essen. Das war alles. Ja, Devadatta hat also versucht, diese Regeln etwas strenger zu machen und hat gesagt, ihr dürft nie Fleisch essen. Ihr dürft auch nie in einer befestigten Unterkunft euch aufhalten. Ihr müsst immer im Wald leben, das ganze Jahr über. Und hat versucht, durch diese Verschärfung Anhänger an sich zu ziehen. Und Devadatta ist die erste Person, die eine der buddhistischen Todsünden begeht, nämlich zu versuchen, den Orden zu spalten. Das ist dann immer die Geschichte. Dann hetzt er angeblich auch Elefanten auf den Buddha und so weiter und so fort. Hat dann auch ein schreckliches Ende, wie sich das für eine Legende gehört. Aber das waren die drei wirklichen Nachfolgekandidaten. Und keiner von denen ist es geworden und Kashyapa eigentlich auch nicht, soweit wir wissen. In der Zen-Tradition wird es anders erzählt. Und deswegen kommt es eben auch zu dieser Geschichte mit der Robe und der Schale, die da weitergegeben werden. Und auch da ist interessant, nachdem diese Geschichte passiert ist, die der sechste Patriarch selbst erlebt hat, dass man ihm deswegen ans Leben wollte, weil er diese Symbole mitgenommen hat, dass er selbst gesagt hat, ich schaffe das jetzt ab. Diese Patriarchat, diese Dharma-Nachfolge mit diesen Symbolen gibt es jetzt nicht mehr. Schluss. Das führt nur zu Streit. Und damit hören wir jetzt auf. Hat nicht funktioniert. Kurze Zeit später ist diese Tradition wieder aufgekommen. Also Schale und Gewand gibt es tatsächlich nicht mehr. Was auch immer damit passiert ist. Vielleicht liegen die neben der Bundeslade und dem Gewand von Jesus. Aber trotzdem kommt in vielen Koran vor, Tradition, dass Lehrer an ihren Schüler irgendetwas weitergeben als Zeichen der Ermächtigung. Und in ganz vielen Korans kommt es dann auch vor, dass die Nachfolger das nicht haben wollen. Eine Kernszene im Rinzai-Roku ist, als Obaku Huangpo Rinzai als Nachfolger anerkennt, sagt er zu seinem Inji, Gehilfe, bring mir die Arm- und Rückenstütze des Lehrers. Und Rinzai sagt, Gehilfe, bring mir Feuer. Nimmt es dann letztendlich aber anscheinend doch an. Jedenfalls wird nicht berichtet, dass es verbrannt wird. Und wird so der Nachfolger. Das heißt, dieser Wunsch, irgendwie so ein Symbol zu haben, etwas, an dem man sich festhalten kann, scheint so groß zu sein, dass diese Tradition nicht auszurotten ist. Oder eine andere Szene aus dem Rinzai-Roku ist, dass jemand ihn fragt, wo die Melodie kommt, die er singt. Und eigentlich fragt er damit, wo kommst du her, was ist deine Autorität, worauf berufst du dich, wo ist deine Urkunde? Und Rinzai sagt dann, du kannst keinen Pfahl in den leeren Weltraum schlagen. Sowas gibt es nicht. Das, was du suchst, gibt es nicht. Aber wir sind immer wieder geneigt, um so etwas zu suchen. Und wahrscheinlich ist es auch ein gutes, geschicktes Mittel, so etwas erstmal zu haben, so eine Vorstellung. Wenn wir uns auf den Weg, den buddhistischen Weg begeben, glauben wir, dass es so etwas wie den Buddha gibt, oder zumindest glauben wir an den geschichtlichen Buddha, Shakyamuni Buddha, der irgendwann eine bestimmte Erkenntnis gehabt hat, und versuchen, dem nachzuahmen. Wir suchen Buddha. Wenn man sich mit den Pali-Geschichten beschäftigt hat, so wie ich, dann sind das 2500 Jahre alte Geschichten. Nicht ganz, sind ungefähr 500 Jahre nach seinem Tod aufgeschrieben worden, bis dahin sind sie mündlich überliefert worden, so ähnlich wie die alten Teile der Bibel, des Testaments. Deswegen haben sie eine bestimmte literarische Form, die unglaublich viele Wiederholungen enthält. Einfach nur deshalb, damit man das gut auswendig lernen kann. Weil die Mönche diese Geschichten immer wieder rezitiert haben, so dass jeder diese Geschichten dann irgendwann nachplappern konnte. Das ist das Schicksal einer Vorschriftkultur. Und bei den keltischen Druden war es offensichtlich genauso. Sie hatten auch eine sehr lange Lehrzeit von 10 bis 15 Jahren und keine Schrift. Also sie kannten eine Schrift, aber sie haben sie nicht benutzt, um ihr spirituelles Wissen aufzubewahren. Sondern es gab einfach nur diese auswendig zu lernenden Texte. Aber auch schon 500 Jahre nach dem Buddha, wenn man diese Texte auswendig lernt und rezitiert, ist das natürlich sehr weit weg. Das ist eine legendäre Geschichte, die ausgeschmückt wird und der Buddha wird immer größer. Der Buddha bekommt bestimmte Eigenschaften, das heißt auch immer der Goldgesichtige, ne? Man wird schon sehen, deswegen werden die Gesichter immer vergoldet. 32 Merkmale der Vollkommenheit, die ich jetzt am besten Willen nicht zusammenkriegen würde. Aber eine ist jedenfalls die goldene, strahlende Haut. Aber es muss noch 31 andere geben. Könnt ihr mal versuchen rauszufinden, welche das sind. Vielleicht Ebenmäßigkeit der Gesichtszüge. Das göttliche Ohr. Don't know. Diese ganzen Eigenschaften hat der Buddha also schon im Lauf dieser 500 Jahre bekommen. Und ganz entgegen dem, was er selbst gelehrt hat, hat er auch noch bestimmte Fähigkeiten bekommen, bei denen er sich eigentlich im Stupa umdrehen würde, wenn er gehört hätte, dass man ihm das zuschreibt. Unter anderem ist zum Beispiel eine andere Todsünde ist ein Buddha verletzen. Es gibt aber keine, einen Buddha zu töten, weil das nicht geht. Ob man einen Buddha nicht töten kann. So denn nicht. Natürlich kann man einen Buddha töten. Dann wurden Eigenschaften hinzugefügt wie Transzendenz. Dass der Buddha halt in Wirklichkeit immer noch da ist. Dazu gehören eben auch die ganzen Stupas, dass man halt gedacht hat, und wenn ich jetzt einen Buddha-Zahn habe, da steckt noch was von seiner Kraft drin. Die vergeht nicht. Das hat man ja im Mittelalter von den Reliquien Christi ähnlich angenommen. Das ist eine der schönsten Beschreibungen in der Name der Rose, wo es darum geht, dass in einem Kloster ein Splitter vom Kreuz Christi aufbewahrt wird und die junge Hauptperson, Abson, fragt seinen Meister, ob das wirklich ein Splitter vom Holz Christi ist, oder er sagt sogar, ist das nicht fantastisch, ein Splitter vom Holz Christi. Und er sagt nur ganz sarkastisch, wenn wirklich alle Splitter vom Holz Christi, die ich in meinem Leben gesehen habe, echt wären, dann müsste der Heiland damals nicht nur auf ein Kreuz genagelt worden sein, sondern auf einen ganzen Wald. Genau die gleiche Entwicklung gab es im Buddhismus. Es gab überall irgendwelche Reliquien davon. Und für das einfache Volk galt es als verdienstvoll, diese Reliquien zu verehren und dadurch etwas von dieser mystischen Kraft, die immer noch da drin ist, sich abzuziehen. Das gibt es heute noch. Das ist immer noch üblich. Heilige Berge umwandeln. Spirituelle Energie auftanken, die der Buddha hinterlassen hat. Wenn ich in diesem Bild verharre, dass der Buddha ein übernatürliches Wesen ist oder ein Wesen ist, was vor 2500 Jahren gelebt hat, dann kann ich mit seiner Lehre eigentlich wenig anfangen. Seine Lehre ist dafür ausgelegt, dass ich seinen Weg gehe. Sie ist nicht dafür ausgelegt, dass ich ihn verehre oder sowas. Überhaupt nicht. Einer seiner letzten Aussprüche, wenn er denn richtig ist, ist: Seid euch selbst ein Licht. Wenn ich weg bin, seid euch selbst ein Licht. Und wenn ihr den Dharma verstehen wollt, guckt mich an, guckt euch an, dass auch der Körper des Buddha vergehen muss, sich sterben muss. Ich bin alt geworden, ich habe die 80 Jahre erreicht, mein Körper ist wie ein alter Karren, der nicht mehr richtig fährt, sagt er. Ohne ein Problem damit zu haben. Wenn wir uns den Buddha vorstellen als etwas von uns weit entferntes oder noch schlimmer als eine Art göttliche Kraft, die uns helfen kann, dann wird der Buddha zu dem Problem, was er eigentlich lösen wollte. Denn er verwandelt sich in eine Anhaftung. Er verwandelt sich in eine Trennung. Hier ich, da Buddha. Und ich muss dahin, muss diese weite Strecke von 2500 Jahren überwinden. Oder wenn ich den Amitabha-Buddhismus nehme, dann muss ich 108.000 Meilen weit nach Westen, ins westliche Paradies. Dann kann ich im nächsten Leben das vielleicht mit der Wiedergeburt schaffen. Das heißt, auf diese Art und Weise schaffe ich eine Distanz und mache den Buddha wirklich zu einem Problem. Dazu brauche ich nicht unbedingt den Buddha. Ich kann mir auch irgendjemand anders suchen. Man kann klein anfangen mit einem Zen-Lehrer. Geburt und Tod für Einsteiger. Oder man kann sich irgendwelche anderen Gurus suchen, keine Ahnung, Bhagwan, Ramana Maharshi zum Beispiel. Ich bin ein großer Ramana Maharshi-Fan. Aber Ramana Maharshi, wenn man seine Gespräche liest, versucht eigentlich immer das wegzunehmen. Er versucht den Leuten immer zu sagen, dass das, was sie suchen, nicht sein Körper ist, nicht diese zeitliche Existenz, sondern dass es darum geht, dass sie sich selbst finden. Wenn du den Buddha außerhalb von dir selbst suchst, dann wird er ein Vorbote von Geburt und Tod. Dann wird er zu etwas Unerreichbarem. Dann wird er zu genau dem, wovor der Buddha gewarnt hat, nämlich sein ganzes Leben lang in irgendetwas zu kreisen, was du nicht erreichen kannst. Die Befreiung des Buddha bestand unter anderem darin, dass er festgestellt hat, dass alle anderen nach der Unsterblichkeit gesucht haben. Und er hat erkannt, dass er sterblich ist. Und dass alle sterblich sind. Das ist seine Befreiung. Was ihm angedichtet wird, sind dann Sachen wie Unsterblichkeit, unsterbliche Dharma-Körper, die dann auch in irgendwelchen Koans vorkommen, die theoretische Konzepte sind, die ganz interessant sind, aber wo es dann auch sofort wieder passiert, dass wir versuchen, diese Konzepte, diesen unzerstörbaren Dharma-Körper in unser Leben rüber zu retten. Das heißt, wir wollen uns von diesem apersönlichen Dharma-Körper eine persönliche Unsterblichkeit rausschnitzen und uns das mitnehmen. Deswegen heißt es im Zen, begegne dir Buddha, töte ihn. Töte diese Vorstellung, dass es einen Buddha außerhalb von dir gibt. Deswegen gibt es solche Geschichten, wie von Tenka, der in diesen Tempel kommt und friert und das Feuer anheizt, indem er einen hölzernen Buddha ins Feuer schmeißt, zum Entsetzen des örtlichen Priesters. Also, die Frage ist, wie suche ich dann Buddha richtig? Wie suche ich Buddha in einer Form, die kein Karma schafft? Und eigentlich enthält das schon die Antwort. Wenn ich Buddha suche, um irgendwo hinzukommen, um irgendwelche Fortschritte zu machen, um irgendetwas zu erreichen, dann schaffe ich mir Karma. Jedes Ziel, was ich mir in dieser Form setze, ist Karma. Wenn ich Buddha suche, nicht an dem Ort, wo er nicht ist, nicht irgendwo entfernt, nicht 108.000 Meilen im Westen, auch nicht da drüben, sondern wenn ich Buddha da suche, wo ich bin, wo ich wirklich bin, nicht wo ich bin, wenn ich irgendwann durch Übungen mich verändert habe, dann kann ich allmählich mit ihm vertraut werden und ihn kennenlernen. Und dann kann ich irgendwann auch verstehen, wer Buddha wirklich ist. Und das Schwierige dabei ist eigentlich zu erkennen, dass Buddha nicht so wie im Soto-Zen jemand ist, der alles richtig macht. Im Soto-Zen wird ja gesagt, es reicht vollständig, wenn du alle Handlungen im Geist Buddhas tust, dann bist du ein Buddha. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich hinsetze, die Sitzhaltung, nur sitzen bin, dann bin ich Buddha. Das ist Soto-Lehre. Das ist ein bisschen angelehnt an Vajrayana oder Tantra-Techniken, bei denen ich einfach sage, ich nehme das Ergebnis vorweg und dann ist es so. Wenn ich einen Buddha visualisiere, wenn ich mich selbst als Buddha visualisiere und meinen Geist vollständig damit auffülle, dass ich dieser Buddha bin, dann ist das auch so. Dann ist das schon so. Dann ist das nicht einfach nur eine Vorstellung, sondern es ist so. Gut. Also, dass ich der Buddha bin, wenn ich sitze, so wie der Buddha, das heißt, wenn ich eine Statue nachahme, dass ich ein Halblächeln dabei habe, das ist leicht vorzustellen. Dass ich Buddha bin, wenn ich auf einem Session bin und mich hier an Regeln halte, auch leicht vorzustellen. Aber was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn ich eine Regel breche? Was ist, wenn mein Ego auf einmal durchkommt? Was ist, wenn ich feststelle, ich kann irgendwelche Sachen nicht loslassen, obwohl es ganz klar gegen die Regeln verstößt oder obwohl ich weiß, dass das nicht der richtige Umgang ist? Zum Beispiel lange Zeit hatte, Jahrzehnte und immer noch ein bisschen habe, ist, dass ich, wenn ich mich an etwas erinnere, wo mir der Name nicht einfällt oder der Begriff, dass ich das teilweise nicht loslassen kann beim Sitzen. Kann ja niemand in meinen Kopf reingucken, also kann es niemand kontrollieren. Und wenn ich zum Beispiel wissen, wie eine bestimmte Person heißt, dieses Model. Cindy Crawford übrigens. Also das, der Punkt ist erledigt. Aber es kommen immer wieder andere. Also denke ich dann, ha, das ist doch Blödsinn. Und warum interessiert mich das eigentlich? Na? Warum muss ich das wissen? Ja, okay, aber wie heißt sie? Und dann kann ich mir erzählen, dass das Blödsinn ist, dass es echt zwanghaft ist, dass ich damit jetzt auch mal aufhören kann. Ja, ist alles richtig, sehr vernünftig. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie sie heißt. Und dann mache ich das manchmal so, dass ich das Alphabet durchgehe. A, B, C und so weiter und so fort. Bis Z. Dann habe ich alle Frauennamen durch. Meistens fällt mir pro Buchstabe nur ein Name ein. Muss erst nochmal anfangen. Und ein Teil meines Geistes denkt, komm, lass es los, da kommt es immer von selbst. Und der andere geht wieder durch diese Runde durch. Das als Buddha anzuerkennen ist sehr schwer. Das ist eigentlich etwas total Zwanghaftes, Unfreies, Krankes. Wir wissen natürlich nicht, was sich unter dieser Goldmaske für Gedanken verbergen. Aber dieses Karma, was da entsteht, durch meinen Wunsch, dass ich damit endlich aufhören könnte, verschlimmert das Ganze nur. Es hat alle Versuche, daran irgendetwas zu ändern, haben bei mir nichts gebracht. Es ist zum Glück irgendwann mal weniger geworden. Vielleicht ist mein Gedächtnis so schlecht geworden, dass es inzwischen hoffnungslos ist, damit weiterzukommen. Mir auch egal warum. Entscheidend ist aus meiner Sicht zu erkennen, dass Buddha nicht darin besteht, dass so etwas weg ist. Und wenn du den Buddha da suchen und da finden kannst, auch wo solche Sachen sind, dann baust du dir kein Karma auf. Dann bist du wirklich frei. Was viel schwieriger ist, als halb lächelnd im Lotus da zu sitzen. Aber ihr dürft natürlich auch gerne halb lächelnd im Lotus da sitzen. Vielen Dank.